Guten Morgen, liebe Gemeinde.
Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst auch von mir. Ich bin also Gideon Rath und ich halte heute die Predigt. Wisst ihr, dass ihr hier auf einer Baustelle seid? Manche ahnen schon, manche gucken so rum. In der Bibel wird die Gemeinde mit einer Baustelle verglichen und gesagt, dass so wie lebendige Steine in der Gemeinde, so die ganzen Leute, die hier sind, aufeinander zusammengefügt werden und dann ein schönes Gebäude zusammengeben. Und um so eine Gemeinschaft, die ein schönes Gebäude gibt, geht es auch heute um die Predigt. Daniel hat ja schon gesagt, dass es heute um eine weitere Folge aus dieser Reihe geht, Follow Jesus. Und heute geht es also um Jesus nachfolgen in der Gemeinschaft. Und bei den vorigen Malen haben wir schon andere Sachen gehört, zum Beispiel Follow Jesus in Familie und Beziehung oder auch letztes Mal Follow Jesus im Beruf und heute geht es um Follow Jesus in Gemeinschaft. Und dieses Thema ist in gewisser Weise eine Herausforderung, weil ihr wisst schon alles. Ja? Ich habe nämlich vor 3 Wochen mal so eine Umfrage gemacht, eine absolut nicht repräsentative Umfrage unter denen, die da hinten beim Kaffee standen. Und ich habe einfach mal so gefragt, habt ihr regelmäßig christliche Gemeinschaft, also eine Gemeinschaft mit anderen Christen? Ja, und dann habe ich auch gefragt, in welcher Form. Und jetzt dürft ihr mal mit überlegen, mal einschätzen, was denkt ihr, wie viel haben gesagt, wie viel Prozent, ja, ich habe regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen. Ja? Also wir machen das so, ein Finger sind 10%, okay, das ist also 20, das sind 50, das sind 100 und ihr dürft jetzt einfach mal sagen, was schätzt ihr so, wie viel Prozent haben gesagt, ja, ich habe regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen. Achtung. Ja, ja, habe ich gesagt. Derer, die oben beim Kaffee standen, die Kaffeegemeinde oder sowas, ja, Kaffeegemeinde. Okay, also, einmal, los geht's. Ja, super. Also ihr seid nah dran. Ich sehe da schon im Durchschnitt. Ich verrate es euch. Ja, es sind 92%. 92% haben gesagt, wir haben regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen. Ja, ihr seid also alle Praktiker. Ja, und ihr macht das alles schon, worüber ich heute reden will. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich denn das jetzt, wenn ihr das alles schon wisst, dann machen wir das so wie auf der Baustelle. Ja, auf der Baustelle sind alle möglichen Leute am Arbeiten, die einen bereiten das Fundament vor, die anderen mauern was weiß ich, die anderen sind schon am Dach und sowas. Und manchmal, habe ich mir sagen lassen von den Architekten, und manchmal muss man innehalten und Pause machen und mal zusammen auf den Plan gucken. Ja, ist man noch im Plan? Ist ganz hilfreich. Und das wollen wir heute mal ein bisschen machen und schauen, was steht eigentlich in der Bibel? Was war nochmal die Idee dahinter, hinter der Gemeinschaft? Sind wir noch im Plan? Und da kann man ja so ein bisschen auch für sich selbst abchecken, passt das, was wir eigentlich dort finden in der Bibel, mit dem, was wir auch leben? Wir schauen also an, was ist der Grund für die Gemeinschaft? Was finden wir dort in der Bibel? Und was sind die 2 wichtigsten Inhalte von christlicher Gemeinschaft? Los geht's nochmal mit der Überschrift also. Nachfolgen, in Gemeinschaft, darum geht's. Alles fängt damit an, dass Jesus Menschen in seine Nachfolge ruft. Also das steht mir so in Markus 1 von Vers 16 an. Er sieht 2 Fischer, 2 Brüder und sagt zu ihnen, folgt mir nach. Dann geht er ein bisschen weiter und da ist so eine ganze Kleinunternehmen, so eine Fischerei. Das sind auch 2 Brüder, das ist dann zum Beispiel Johannes und Jakobus. Und er sagt zu denen, folgt mir nach. Und die stehen auf und folgen ihm nach. Und er sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und diese 2 übrigens, das waren so sehr Hau-drauf-Typen. Ja, heute würden wir sagen, so Hambacher Forstbesetzer-Typen. Ja, Jesus nennt sie nachher die Donnersöhne. Und dann hat er andere Typen dabei. Also da gibt es so andere Menschen, zum Beispiel Typ Investmentbanker, ja, wo andere Leute neidisch drauf sind, was die alles haben. Das wäre der Matthäus. Der saß am Zoll und hat dafür gesorgt, dass die Römer ihr Geld kriegen und er vielleicht auch so ein bisschen. Und dem sagt Jesus auch, folgt mir nach. Und er steht auf und folgt ihm nach. Matthäus 2. Und diese ganze bunte Mischung folgt ihm danach, ist mit ihm unterwegs im heutigen Israel und sie sind mit ihm zusammen, sie leben mit ihm zusammen, sie essen zusammen, sie sind unterwegs, sie wandern und sie erleben viel zusammen und die Geschichten, die sie zusammen erlebt haben, die stehen in den Evangelien und beschäftigen uns heute noch. Und das ist bei uns auch so. Jesus sagt auch zu uns, folge mir nach. Ja, und irgendwann haben wir jeder für sich verstanden, das gilt mir, das gilt uns. Und sind angefangen und haben Jesus nachgefolgt. Und die Geschichte, die dann folgte, die beschäftigt uns noch heute. Und wenn du noch nicht so weißt, wie ist das eigentlich mit Jesus, dann ist das etwas, was ich dir sagen darf. Jesus sagt auch dir, folge du mir nach. Und auch wenn diejenigen, die er angesprochen hat, am Anfang noch gar nicht wussten, worauf lasse ich mich denn ein, dann haben die sich getraut und gesagt, ich gehe mal und folge Jesus nach. Und dann beginnt eine Geschichte zwischen dir und Jesus. Und die wird in Ewigkeit eine spannende Geschichte sein. Was ist denn Nachfolge? Das ist ein großes Thema. Wir haben ja auch eine ganze Reihe darüber. Und ich habe gedacht, ich sage das mal jetzt nicht im Einzelnen, sondern manchmal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Und so habe ich also euch ein Bild mitgebracht. Das hier, finde ich, ist Nachfolge. Ja, es ist Nachfolge. Da folgen also einfach zwei Eisbären in diesem Falle, einfach mal der Mutter oder wahrscheinlich sind meistens ist die Mutter, folgen einfach mal nach und machen ihr alles nach. Und so ist das bei Jesus und bei den Jüngern auch gewesen. Die haben also mit ihm zusammen das Leben geteilt, die haben von ihm gelernt und dann hat er sie auch rausgefordert und gesagt, so, ich sende euch jetzt aus, geht zu zweit raus und sagt den Leuten das, was ihr von mir gehört habt. Folgt mir nach und ich sende euch aus. Und so haben die Jünger das auch gemacht. Immer hinter Jesus her. Ja. Gibt es auch ein Lied für, genau. Und dann war das also jetzt der erste Teil von diesem Teil, was wir jetzt eben gehabt haben. Mal gucken. Genau, Jesus nachfolgen. Jesus ruft in die Nachfolge. Ist okay. Ne? Jetzt kommt der zweite Teil. Da müsst ihr jetzt eigentlich kommen. Jesus ruft in die Gemeinschaft. Oder? Was sagt ihr? Also ich habe gedacht, das wäre so, ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt den Vers gesucht, wo das so drin steht. Jesus ruft in Gemeinschaft. Und ich habe in den Evangelien irgendwie keinen vernünftigen Text dazu gefunden. Ich habe nichts gefunden. Kein Ruf so, komm und werde Teil unserer Gemeinschaft. Das sagt er nicht. Sondern was ich gefunden habe in allen vier Evangelien, ist immer das Gleiche. Jesus sagt zu jedem Einzelnen, folge du mir nach und dann ich sende euch aus. Ja, ich stelle mir es so vor, da sind also jede Menge Menschen, ja, also zum Beispiel diese zwei Brüderpaare, von denen wir gehört haben, oder der Matthäus oder noch so ein Thaddäus, das war so ein ganz introvertierter, von denen hört man eigentlich gar nichts mehr, der war aber auch dabei, ja, oder diese zwei Donnersöhne, was mal hier so, und noch irgendwie so ein Typ. Also alle möglichen Leute sind dabei und dann kommt Jesus, muss ich Jesus zeichnen, ja, mal gucken. So, vielleicht so ein Kreuz dabei oder so. Und er sagt dann zu den beiden, hier den Jüngern, folgt mir nach. Und dann entsteht hier so eine Beziehung, wo sie ihm nachfolgen. Ja? Und das macht er auch mit den anderen. Folge du mir nach. Und sie folgen ihm nach. Und auch zu den anderen beiden Brüdern sagt, folge du mir nach. Und so entsteht also, wenn man dann hinguckt, eine Gemeinschaft. Dadurch, dass Leute ihm nachfolgen. Mein Fazit ist also, christliche Gemeinschaft entsteht durch Nachfolge. Und wenn ihr euch umguckt, dann ist das hier auch so. Ja, ihr seid gerufen worden in die Nachfolge und dann schau dich um und da sind noch andere. Ja, ihr könnt immer zum Nachbarn sagen, hallo, ich bin auch mit Jesus unterwegs oder so. Oder ich bin auch von Jesus fasziniert. Also, ja. Und Jesus gibt uns noch das größere Bild und sagt, ihr seid meine Familie. Das ist in Markus 3 dann. Also ihr seht, Markus ist klasse, weil man das so schnell und kompakt zusammen hat. Und dann sagt er, er sah rings um sich auf die, und die wörtlich, die um ihn im Kreis saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also wir sind, indem wir nachfolgen, Gottes Familie. Nicht, weil wir uns dazu entschieden haben, jetzt Familie zu sein oder Gemeinschaft zu sein oder weil wir Freunde sind, alle, so, Freunde müsst ihr sein. Das ist nicht das Motto. Oder weil wir uns die Personen alle ausgesucht haben, sondern weil wir zusammen Jesus nachfolgen. Die leibliche Geschwister hat man sich auch nicht immer ausgesucht. Ich meine, wer diese Geschwister hat, der weiß das. Ja? Und so entsteht also christliche Familie und Gemeinschaft. Und dann ist es ganz interessant, Jesus gibt keine Anweisung, wie man jetzt die Gemeinschaft gestalten soll. Ja? Also welche Formen die haben soll, bildet jetzt eine Kirche, steht von Jesus nicht drin. Ja? Oder ja, ihr müsst so Strukturen machen, da gibt es so Leiter und Älteste und die anderen müssen das dann machen oder so, steht nirgendwo drin, sondern er gibt nur zwei Sachen an seine Jünger weiter. Zwei Dinge gibt er ihnen mit. Das eine ist, dient einander. Das war so eine Geschichte, da waren sie unterwegs und die zwei haben sich so gestritten und gesagt, na, lass uns schon mal abmachen, wir wollen also so die Chefs sein hier bei den Jüngern. Und Jesus sagt, so ist das nicht bei mir. Wer der Erste sein will, der dient dem anderen, ja, also zusammen dienen. Und das andere, das sagt er, da hat er so einen Wunsch an seinen Nachfolger, ja sogar eigentlich mehr ein Gebot, dass ihr euch lieb habt, sagt er. Das ist Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch einander lieb habt. Und dann, damit wir das nicht so auf leichte Schulter nehmen, ja, wir haben uns ja alle lieb, sagt er. Übrigens, die Messlatte ist, liebt euch so, wie Gott mich liebt und ich Gott liebe. Also das ist schon mal so eine Messlatte, ja. Da springst du nicht so schnell drüber. Und er sagt sogar, das ist euer Markenzeichen, euer Trademark, ja, Trademark. Da sagt er in Johannes 13, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Also das ist unser Trademark. Und Jesus weiß, dass das ohne ihn nicht geht. Wir kriegen das nicht hin. Also wir schaffen es nicht, einander so zu lieben, wie Gott Jesus geliebt hat, und andersrum. Manchmal schaffen sie ja nicht mehr, uns selbst so zu lieben, wie es richtig wäre. Und darum ist Jesus immer dazwischen. Ja, er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, also Jesus sagt überall, ich bin dazwischen. Wenn ihr Gemeinschaft habt, weil ihr mir nachfolgt, dann bin ich dazwischen. Überall. Und das ist auch gut so. Ja, wenn wir uns begegnen, dann begegnen wir uns in Christus. Wenn ich mal richtig enttäuscht bin von der Gemeinschaft, ja, dann erinnere ich mich daran, nicht so ein idealisierter Superchrist ist mein Bruder oder derjenige mit in der Gemeinschaft, sondern derjenige, der von Christus erlöst ist. Der von der Sünde freigesprochen ist und von Jesus berufen ist. Ja, der Bonhoeffer, der Dietrich Bonhoeffer, sagt das mal so und sagt, nicht der idealisierte Christ ist mein Bruder, sondern der von Christus erlöste, von seiner Sünde freigesprochene und zum ewigen Leben berufene andere. Das finde ich sehr gut. Und wenn jemand übergroße Ansprüche an unsere Gemeinschaften oder an mich stellt als Gemeinschaftsteil, dann kann ich darin ruhen. Mit Christ bin ich immer nur als derjenige, der auch der Gnade bedarf. Nicht als der tadellose Heilige, wo man vielleicht am Anfang mich so sieht. Ja, letztendlich dürfen wir auf Jesus zeigen, er ist immer dazwischen. Nochmal der Bonhoeffer dazu. Unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Die große Enttäuschung über die anderen und wenn es gut geht, auch über uns, muss uns überwältigen, so gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Und weil Jesus weiß, dass das ohne ihn nicht geht, dass wir uns lieb haben, so wie er das hat, dann sagt er dann in seinen Abschiedsreden, wo er dabei ist, dann auch die Jünger tatsächlich zu verlassen, als Jesus, der vor Ort ist, ich gehe, aber ich schicke euch Pneuma, ja, den Heiligen Geist. Johannes 14, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und erinnern. Also wenn Jesus nicht mehr da ist, da ist der Heilige Geist. Ja, der ist auch mitten unter uns. Also Jesus ist dazwischen und hat den Heiligen Geist als seinen Nachfolger für uns eingesetzt. Christliche Gemeinschaft ist also mehr jetzt als zusammen zu reden über Bibelabschnitte oder sowas, sondern ganz praktisch in Beziehungen leben, einander lieb haben im Geist Gottes. Ja? Ich finde es ganz interessant, also der Christian Schwarz hat das mal ausgedrückt, in Gemeinschaft werden so die geistlichen Impulse von Gott in Beziehung gesetzt mit unserem alltäglichen Leben als Christen. Diese zwei Bewegungen haben wir da. In Gemeinschaft teilen wir das Leben mit anderen, so heißt es in unserem Logo, das sieht man jetzt nicht, aber ihr habt es ja noch im Kopf, Gott begegnen und Leben entdecken. Das ist eigentlich sehr, sehr schön zusammengefasst, was eben Gemeinschaft aus der Bibel zu sehen meint. Wie geht denn das praktisch? Wie geschieht das so? Was ist der Inhalt von Gemeinschaft? Ja, was ist denn der Plan da? Das ist jetzt der zweite und letzte Teil. Bei der Frage nach den Inhalten von christlicher Gemeinschaft werden wir fündig in der Apostelgeschichte. Also diesem Doku-Drama der ersten Christen, die sich dann zusammengetan haben. Und auch in den Briefen, die darüber handeln, wie Christengemeinschaft leben können. Es gibt so 4 bis 5 große Gemeinschaftstexte, aber machen wir heute nicht. Wir gucken uns nur einen einzigen an, der aus der Apostelgeschichte ist und die erste Gemeinschaft so beschreibt. Das war, als Jesus in den Himmel gefahren war und der Heilige Geist den Startschuss gegeben hat für die Gemeinde und die Gemeinde sich explosionsartig vermehrte. Muss eine ganz spannende Zeit gewesen sein. Wie haben die Jünger sich da verhalten? Ich lese das mal mit euch. 2 Slides hier. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Die Jünger blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, Abendmahl, und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen bei dem ganzen Volk. Ich sehe hier in der Beschreibung 2 Dimensionen. 2 Richtungen, die immer christliche Gemeinschaft ausmachen. Ich gehe nochmal zurück hier. Und das eine, das ist die gemeinsame Gottesbegegnung. Ja? Ihr seht es, dass die zusammen gebetet haben. Auf der anderen Seite war es dann eben, dass die zusammen Gott gelobt haben. Dass es Zeichen gab von Gott. Oh. Das habt ihr ja gemerkt, hier fehlte noch die Liebe, aber die ergänzen wir eben. Also die eine Dimension ist also die Gottesbegegnung. Das sehen wir hier. Das ist sozusagen mit so einer Vertikalen anzudeuten, wo wir Gott begegnen in Gemeinschaft, durch Gebet, durch Lobpreis, durch das, was Gott zu uns auch zeigt, durch Heilung, durch alles Mögliche. Und die andere Beziehung, das ist das, was hier auch deutlich wird, sie teilten untereinander, ja. Sie haben einander geholfen. Sie haben sich hin und her in den Häusern getroffen. Das war auf der anderen Seite da nochmal zu sehen. Also die hatten so die große Gemeinschaft im Gottesdienst, im Tempel, aber sie haben sich auch persönlich getroffen in den Häusern. Und sie haben miteinander gegessen. Finde ich sehr schön. Also ein Zeichen von christlicher Gemeinschaft ist gar nicht so heilig irgendwie so. Sie haben zusammen gegessen. Ja, Jesus, als er den Jüngern wieder erschien, das erste, was er macht, er grillt für sie Fisch. Ja. Und das ist also die zweite Sache, das ist so eine Gemeinschaft, nämlich die zweite Dimension ist die Fürsorge. Ja, den anderen im Blick haben und auch praktisch zusammenzuleben und dafür zu sorgen. Und das sind sehr viele Sachen, die dann da reinkommen. Und ehrlich gesagt finde ich, dass auch ganz viele Sachen dazwischen sind. Da weiß ich gar nicht, was ist denn das so im Einzelnen? Das Abendmahl, ja? Ist das jetzt Gottesbegegnung? Ist das jetzt Gemeinschaft? Ich finde, es geht so in beide Dimensionen, ja? Oder auch, ganz ruhig, Lehre, ja? Bei der Lehre geht es um praktische Sachen und es geht auch um Gottesbegegnung, ja? Und später lesen wir, dass in der Gemeinschaft auch ganz viel passierte an dem Ausüben von geistlichen Gaben, ja, wo man dann zusammen aufeinander auf Gott gehört hat und jemand hatte Worte der Weisheit gehabt oder ein prophetisches Wort oder auch Lehre gehört dazu. Und das ist so die beiden Dimensionen, die das aufspannen, die beiden Dimensionen von christlicher Gemeinschaft. Und auch wenn diese Formen von christlicher Gemeinschaft sich verändert haben sehr stark, gerade so nach den ersten 70 Jahren, der Gemeinde in Jerusalem, da wurden sie zerstreut, die mussten fliehen, wurden richtig verfolgt und gingen dann so wie Samen in das ganze römische Reich hinein, haben sich dort verbreitet und auch ganz neue Formen gefunden, wie man zusammen Gemeinschaft gestaltete. Dann waren diese beiden Dimensionen, die Gottesbegegnung in der Gemeinschaft und die Fürsorge, immer Teil davon. Die gehörten sozusagen zur DNA von christlicher Gemeinschaft. Das ist mal jetzt, was ich sagen wollte und was ich bis jetzt so gefunden habe, der Plan, den ich gefunden habe in der Bibel für christliche Gemeinschaft. Und wir können als Praktiker jetzt uns selber checken. Ja? Sind wir im Plan? Sind diese Dimensionen der Gottesbegegnung in dem, wie wir christliche Gemeinschaft leben, gut enthalten? Und dann werden unsere Formen der Gemeinschaft strotzen vor Leben. Und haben eine ganz große Verheißung. Das sagt Jesus dann zu Petrus, ich will auf dir die Kirche bauen, die Herausgerufenen, die Ekklesia, und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Ja? Das ist wie so bei Mordor. Alle diese Dinger, die können uns als Gemeinschaft nicht überwinden. Eine unglaubliche Verheißung, egal was passiert. Wie sieht's bei uns aus? Ich war erstaunt über die Ergebnisse meiner kleinen Umfrage, in welchen Formen haben wir denn Gemeinschaft bei uns? Also wir haben ja in der Gemeinde den Gottesdienst, wir haben Kleingruppen, wir haben Hauskreise, wir haben Mentoring, da gibt es schon verschiedene Formen von Gemeinde. Und ich will euch jetzt noch zwei Ergebnisse einfach mal mitteilen, wie es verteilt ist. Also wenn wir hier so 100% einmal haben, dann haben 36% gesagt, ich habe christliche Gemeinschaft im Hauskreis. Ja? HK. HK. So. HK. Und dann gab es 48%, das ist jetzt ein bisschen weit zu 100, gebe ich zu, die haben gesagt, ich bin in Zweierschaften. Oder Dreierschaften, so kleine persönliche Gebetsgemeinschaften. Fand ich sehr interessant, das sind mehr. Es gab auch Doppelnennungen, ja, kann man so sagen. Und ich will jetzt mal ein Beispiel bringen für eine Dimension von Gottesbegegnung aus meiner Zweierschaft. Wir machen das so per Autotelefon, ja, und beten dann miteinander. Und wir haben vereinbart, ich muss also nicht beim Gebet die Augen schließen. Das ist schon mal ganz gut. Und da hatte ich dann so berichtet, dass war jetzt vor einiger Zeit, da war ich mal mutlos auf der Arbeit, weil so ein Chef meine Arbeit schlecht gemacht hatte und gesagt, ach, was macht der Rat eigentlich? Und da hat mein Gebetspartner mich dann erinnert und gesagt, Gideon, denk dran, wie unglaublich du damals die Arbeitsstelle gefunden hast. Das ist eine Geschichte für sich. Und dass jemand dort vor Ort gebetet hat um einen Mitchristen und Mitbeter in dieser Firma. Und du warst dann jemand, der dazugekommen ist. Und ihr habt euch auch gefunden. Gideon, du bist ein Gebetsgeschenk Gottes für diese Firma. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt das Wort Gottes. Fast so ein Wort der Weisheit für meine Situation. Ja, fand ich ganz toll. Das war Gottes Reden zu mir an diesem Tag. Und Gott hat das so eingerichtet, das ist so, dass er vor allem durch die Mitchristen zu uns spricht. Könnt ihr auch anders machen, aber das hat er nun mal so entschieden. Das sehen wir auch in der Bibel so. Und darum brauchen wir Gemeinschaft. Nur dann hören wir Gott ausreichend, wenn wir uns in Gemeinschaft begeben. Und zwar in so eine Gemeinschaft, dass auch man mit mir redet. Ja, also eine persönliche Komponente muss da drin sein. Sonst wird's auch von Gott nicht ganz so persönlich. Und das Fürsorgedimension. In so einem Hauskreis, da hatten wir mal eine alleinstehende Frau mit Kind, die wollte gern regelmäßig kommen, konnte aber nicht, weil sie eben auf das Kind aufpassen musste. Und dann haben wir tatsächlich einen Babysitter-Dienst etabliert und eingerichtet. Und auch sonst versucht, praktisch zu helfen. Mit Waschmaschine und solche Sachen, damit es auch wirklich eine fürsorgliche Gemeinschaft ist. Genau. Das sind so die zwei Dimensionen, die mir wichtig geworden sind. Ich habe gedacht, wie können wir mal so die Gemeinschaftsarten, die wir hier bei uns leben, auch sichtbar machen. Und wir haben jetzt draußen im Foyer, vielen Dank für alle, die mitgeholfen haben, so ein paar Profile von Kleingruppen aufgehängt. Ihr könnt gerne mal schauen, wo gibt es denn hier Hauskreise zum Beispiel als Kleingruppen. Vielleicht sucht auch jemand einen und kann da Kontakt finden. Wir haben auch einen Zettel dahingelegt, wer interessiert ist, auch mal Mentoring, Begleitung zu bekommen oder selber Mentor zu werden. Der kann sich einfach mal dort einen Zettel draufschreiben und dann so eine Kiste tun. Kann man sich gerne melden. So, wir haben jetzt den Bogen gemacht, den Plan angeschaut und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinschaften gegründet sind darauf, dass Jesus jeden Einzelnen von uns gerufen hat in die Nachfolge. Und Jesus in der Mitte ist. Und dass alle unsere Formen von Gemeinschaft geprägt sind von Gottesbegegnung und Fürsorge. Gott segne euch. Amen.